Ich glaube, wir haben gestartet.
Ja, meinst du? Okay, alles klar. Dann herzlich willkommen zurück zum Hypertrophy-Cast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, mein Name ist wieder Konstantin Wagner und neben mir haben wir hier wieder den Luis. Ja, wir nehmen das Ganze jetzt ja mal wieder auf und ja, erstmal meine allererste Frage an dich. Ja, wie geht's dir soweit? Wie hast du die Weihnachtstage überstanden? Hast du das Essen schön zelebriert?
Ja, zelebriert jetzt nicht. Ich muss sagen, so mein Food-Focus ist relativ gering. Also es war jetzt nicht so, dass ich so voll auf das Essen hingefiebert habe, aber man hat sich natürlich wie jedes Jahr, sage ich mal, auf die Festlichkeiten so ein bisschen gefreut, auf das Zusammensein mit der Familie. Bei uns gibt es zum Beispiel am zweiten Weihnachtstag immer Gans mit Rotkohl und Klößen so.
Ja, ganz klassisch.
Das ist halt so eine Mahlzeit, die esse ich halt nur einmal im Jahr und da hat man halt immer Bock drauf, aber ja, war ganz entspannt dieses Jahr.
Sehr nice.
Alles easy.
Ja.
Alles wie sonst auch. Nichts Besonderes bei dir?
Oh ja, war eigentlich auch ganz schön, muss ich sagen. An Heiligabend hatten wir Raclette gemacht.
Ja.
War eigentlich ganz nice. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich tatsächlich auch ein bisschen mehr zuschlagen werde. Aber ich muss sagen, mein Appetit geht tatsächlich auch schon wieder gut runter, muss ich sagen. Hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, weil normalerweise kann ich wirklich viel essen. Und gerade beim Raclette, wenn du mal so die Fännchen machst und dann schön mit Käse das Ganze noch überbackst, dann schlage ich da eigentlich schon immer ordentlich zu. Aber diesmal muss ich sagen, war echt wenig. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Generell über die Weihnachtsfeiertage war es so, dass ich gar nicht so viel gegessen habe. Mhm. Genau, am ersten Weihnachtsfeiertag gab es dann noch, auch eigentlich ganz klassisch, fast so wie bei dir, hatten wir dann so einen Braten mit Klößen und Rotkohl dann eben noch. Und am zweiten gab es dann eigentlich auch noch mal Essen bei meiner Oma. Und ich muss eigentlich schon sagen, als wir dann am zweiten Weihnachtstag zu meiner Oma hochgefahren sind, ja, als ich hochgefahren bin, muss ich sagen, hatte ich eigentlich schon überhaupt gar keinen Bock mehr, wieder zu essen. da habe ich dann doch schon in den letzten Tagen davor dann schon ein bisschen zu viel gegessen gehabt anscheinend. Aber ja, doch, war eigentlich ganz schön auf jeden Fall, auch mal wieder die ganze Family so zu sehen. Das war ja jetzt übers ja, eigentlich weniger der Fall, muss ich sagen. Deswegen ist es eigentlich immer ganz schön dann. Ja, doch.
Nice.
Ja, wie hast du das Ganze mit dem Training gemacht? Hast du über die Weihnachtsfeiertage jetzt trainiert oder hast du Pause gemacht?
Ich habe eigentlich regulär trainiert. Mhm. Ich trainiere aktuell immer bei meinem Kollegen. Das heißt, ich bin noch ein bisschen abhängig von dem, wann er zu Hause ist und wann er halt eben auch Zeit hat, mich eventuell auch einfach reinlassen kann. Wann war das? Zweiten Weihnachtsfeiertag hat das mit dem Training zeitlich nicht ganz hingehauen, weil die Familie schon relativ früh kam. Deswegen musste ich da einen ungeplanten Rest-Day einlegen. Aber das war es jetzt eigentlich. Aber ansonsten alles eigentlich ganz gut geklappt. Ja.
Bei mir hatten wir es ja so schon gemacht. Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass ich über die Weihnachtsfeiertage dann nicht die Möglichkeit habe zu trainieren, weil wir eben nicht hier waren, sondern bei der Familie von meiner Freundin eben gewesen sind. Und da haben wir halt eben nicht die Möglichkeit, so wie hier regulär dann im Home-Gym, sage ich mal, eben zu trainieren. Deswegen hatten wir ja auch den Zyklus von mir noch um eine Woche verlängert gehabt. Damit der Deload dann eben so fällt, dass ich dann über die Weihnachtsfeiertage im Prinzip noch zwei leichte Einheiten machen kann, bevor wir eben losgefahren sind und dann eben noch 5 Tage komplett aufnehmen kann, bevor es dann halt in den neuen Block jetzt reingegangen ist. War aber eigentlich auch ganz nice, dann die 5 Tage auch mal komplett off zu haben, weil ich war dann auch schon gut am Sack zum Schluss vom Block, muss ich sagen. Dadurch, dass wir das Ganze dann halt nochmal um eine Woche gestreckt haben und Ende von Woche 6 war eigentlich schon so, war auf jeden Fall gut, dass wir den Block noch verlängert haben, aber war dann zum Ende doch schon gut anstrengend auf jeden Fall, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, aber ich denke, das macht halt extrem viel Sinn, so den Mesozyklus so ein bisschen so auszulegen, dass die Deload-Woche halt auf die Woche fällt, wo du potenziell wenig Zeit zum Trainieren hast oder nicht so viel trainieren kannst, eventuell auch einfach unterwegs bist. Ja. Ich mache das zum Beispiel ja immer so mit meinen Klienten, dass ich einen Jahresplaner habe, kennst du ja, und dann kann man da halt immer schon, oder dann sage ich denen, okay, tragt da schon mal ein, wenn ihr einen Urlaub habt, wenn ihr wisst, okay, da könnt ihr nicht trainieren, da seid ihr unterwegs und dann kann man halt die Trainingsphasen so ein bisschen drumherum planen.
Ja,
die Länge eines Mesozyklus, die ist ja auf keinen Fall festgeschrieben. Klar, im Idealfall ist ist jeder Mesozyklus relativ ähnlich und beläuft sich dann auf die gleiche Akkumulationsdauer. Aber wenn du halt eine Woche hast, wo du weißt, hey, da kannst du nicht trainieren, dann leg deine Zyklen so, dass die Deload-Woche dann eben auf diese Woche fällt. Genau. Ne? Ja. Und da hat man dann eben auch ganz viele Möglichkeiten, wie man das eben machen kann. Je nachdem, okay, man hängt vielleicht nochmal eine Woche Training dran. Das hat jetzt bei dir natürlich auch dazu geführt, dass das Ermüdungslevel dann auch dementsprechend hoch war. Ne? Wir haben ja einfach gesagt, okay, wir packen jetzt einfach nochmal eine Woche mehr drauf. Man kann natürlich auch hingehen und vielleicht auch hier und da einfach nochmal einen Rest-Day mehr oder so einbauen, damit jetzt die Ermüdung nicht so stark ansteigt. Aber ja, bei dir hat das ja jetzt eigentlich auch ganz gut gepasst. Wie geht es jetzt so nach dem Deload wieder?
Ja, nach dem Deload muss ich sagen, doch wieder eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, ich bin noch so ein bisschen, mich am Eingrooven, sage ich mal, jetzt in den neuen Zyklus. Der hat ja jetzt ich glaube, am Samstag war es, meine ich, hat der gestartet. Das heißt, ich bin jetzt auch schon quasi den vierten Tag wieder im neuen Zyklus drin. Ich hatte es über den Deload ja auch schon gehabt, dass ich eigentlich immer noch so ein bisschen, sag ich mal, mit Müdigkeit durch den Alltag durch bin. Ja, also nach und nach legt sich das Ganze jetzt. Ich muss sagen, so die ersten zwei Einheiten, da bin ich schon noch so ein bisschen mit ein bisschen Müdigkeit in Anführungszeichen schon noch reingegangen, muss ich sagen. Das hat sich jetzt in den letzten zwei Einheiten aber auch schon wieder ein bisschen gebessert. Ich denke mal, das groovt sich jetzt halt in der ersten Woche dann vom Mesozyklus ein, sodass ich in der zweiten Woche dann auf jeden Fall wieder voll am Start bin und dann halt auch wieder ordentlich durchpushen kann.
Ja, das ist bei mir auch oft so, dass man immer so ein bisschen so Startschwierigkeit einfach hat. Ne? So dieser Umschwung von wenig bis eventuell auch gar kein Training, dann wieder in sehr, sehr hartes Training oder relativ hartes Training dann in der ersten Trainingswoche, das ist nicht ganz so leicht. Also da brauche ich auch immer so eine Woche manchmal, ne, um dann wieder reinzukommen. Meistens dann so Anfang Woche 2 bin ich dann wieder voll da und dann fühle ich mich meistens auch da immer so am besten irgendwo. Ne?
Ja, genau.
Wie hast du das gemacht, zum Beispiel auch mit dem Koffein in der Deload-Woche oder vielleicht auch am Ende des letzten Mesozyklus? Hast du da viel Koffein konsumiert jetzt am Ende und dann über die Deload-Woche zum Beispiel gar nicht mehr?
Ja, zum Ende hin ist es dann doch schon ein bisschen mehr geworden. Also zum Morgen hin eigentlich standardmäßig immer so eine Tasse Kaffee. Die ist eigentlich immer mit dabei. Außer jetzt im Deload, da lasse ich dir dann eben auch weg. Und so nach und nach muss ich dann sagen, sippe ich dann hier und da vielleicht schon nochmal eine zweite Tasse Kaffee dazu. Viel mehr wird es aber tatsächlich nicht. Also so maximal zwei Kaffee dann auch in der letzten Trainingswoche sind es dann schon gewesen. Dass ich dann zum Ende vom letzten Zyklus dann so bei circa zwei Tassen Kaffee war. Meistens dann auch relativ nah ums Training gelegt, sage ich mal. Und in der Deload-Woche versuche ich das Koffein dann tatsächlich so gut es geht wegzulassen. Mich da wieder so ein bisschen zu desensibilisieren, sage ich jetzt mal. So handhabe ich das eigentlich meistens.
Ja, aber dann kommt es, glaube ich, auch oft dazu, dass dann die Ermüdung in der Deload-Woche dann nochmal deutlich stärker spürbar ist. Ne? Weil klar, das Koffein, das kaschiert natürlich so ein bisschen die wahrgenommene Ermüdung. Man wird dann halt eben auch so ein bisschen stimuliert im Gehirn und man fühlt sich natürlich auch dementsprechend besser, beziehungsweise man fühlt sich nicht so schlecht, wie man sich eigentlich fühlen würde. Ja. Und wenn man dann im Deload dann eben darauf verzichtet, dann kriegt man manchmal so die geballte Ermüdung so ein bisschen zu spüren. Ja. Ne? Das war ja jetzt bei dir auch, kenne ich ebenfalls. Also ja. Ganz witzig. Ich habe jetzt auch wieder angefangen oder will jetzt auch wieder die Gewohnheit pflegen, meinen Tag mit so einem Kaffee zu starten. Das habe ich früher auch schon öfter gemacht, auch während Diätphasen. Ja. Und bei mir geht es ja jetzt im neuen Jahr, also in zwei Tagen im Prinzip schon, dann los in die Wettkampf-Prep und dann glaube ich ja, soll das auch wieder so eine neue Gewohnheit werden, die ich mir dann aneigne und dann einfach morgens nur aufstehen, einen Kaffee mit ein bisschen Proteinpulver dann zu trinken. Ich mische das immer. Also ich mache mir dann so 250 ml Kaffee, dann 40 Gramm Whey mit so ganz bisschen Wasser, shake das und kipp das dann in den Kaffee rein. Ja. Also Kaffee schwarz, so kann ich auch trinken, aber ich sage, ne, mit Whey schmeckt mir das persönlich nochmal ein bisschen besser. Dann hat man auch seine Proteinsynthese direkt angekurbelt.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht noch einen Apfel dazu und dann erstmal ein bisschen an dem PC ein bisschen arbeiten und dann hat man, sag ich mal, da auch einen kalorienarmen Start in den Tag, der aber einem trotzdem direkt mal so ein bisschen Energie gibt, ne?
Ja, definitiv. Ja, gerade für die Prep, glaube ich, auch enorm wichtig, dann so gewisse ja, Routinen eben auch zu entwickeln dann eben. Das macht es einem dann, glaube ich, ja, für die kommende Prep dann eigentlich auch um einiges einfacher, wenn man eben so weiß, okay, morgens kommt dann eben meinetwegen der Proteinkaffee, dann 3-4 Stunden später kommt vielleicht wieder so eine kleine Mahlzeit, eventuell dann vielleicht, je nachdem, wann du dann trainieren gehst, eventuell auch schon Pre-Workout.
Ja, meistens, ja.
Genau, ansonsten dann vielleicht nochmal ein bisschen weiterarbeiten und dann danach eben ins Training. Dann könnte die Mahlzeit vielleicht auch einen Ticken größer ausfallen zum Beispiel, dass man dann da eigentlich gar nicht groß noch überlegen muss, okay, wie gestalte ich jetzt meinen Tag eben, dass man dann im Prinzip direkt so eine feste Struktur hat. Ich glaube, das hilft einem später dann enorm.
Auf jeden Fall. Also das ist definitiv auch etwas, wo ich jetzt wieder mehr Fokus draufsetzen werde, eben auch in meinem Alltag. Ist jetzt nicht so, dass ich in der Off-Season so voll in den Tag reingelebt habe. Morgens erstmal 2 Bier und eine Kippe oder so nehmen.
Ja, genau.
auch da hat man natürlich seine Routine, aber man weicht natürlich hier und da ein bisschen öfter von denen ab, was ich jetzt auch grundsätzlich gar nicht schlecht finde. Ich meine, so, man muss jetzt auch nicht 24-7 so diesen durchgetakteten Lifestyle leben. So, ich finde es immer gut, seine Routine zu haben, darauf zurückgreifen zu können, aber bin jetzt da nicht so neurotisch hinterher und kriege dann Nervenzusammenbruch, weil ich konnte jetzt heute Morgen nicht meinen Proteinkaffee trinken und so heute Morgen jetzt zum Beispiel auch nicht. Das ist dann auch, wie gesagt, nicht so wild, aber tendenziell möchte ich jetzt da in der Wettkampfprep ein bisschen mehr drauf achten, weil ich auch weiß, dass ich das auch einfach regenerativ brauche. Ja. Also jetzt gar nicht nur, was so jetzt Essen angeht, sondern auch, okay, wann gehe ich schlafen, wann stehe ich auf und so weiter, dass ich da wieder ein bisschen mehr Fokus drauf lege, weil sobald ich irgendwie unter acht Stunden schlafe, dann weiß ich, okay, das wird jetzt, ich merke das halt, ne? Das ist dann auch einfach so, dass ich jetzt mich über die letzten Jahre vielleicht fast schon auf ein gewisses Trainingspensum hochgesteigert habe, was aber nur haltbar ist, wenn ich auch entsprechend schlafe halt. Ne? Ja. Und ja, da muss halt jetzt in der Prep alles stimmen, weil dieses Trainingspensum wird natürlich jetzt durch die geringeren Kalorien und durch den zunehmend geringen Körperfettanteil auch schwerer haltbar sein. Und dann muss natürlich die Regeneration und alles drumherum einfach sitzen, damit ich das überhaupt verkraftet bekomme. Ne? Also diesen aktuellen Trainingsstress, weil gerade so gerade im Home Gym, so die Übungen zerlegen mich schon ziemlich gut. Ja. Also ich trainiere schon relativ nah so am regenerativen Limit, auch psychisch auf jeden Fall. Also so die Einheiten sind wirklich extrem fordernd. Also ich beuge jede Einheit, also jede zweite Einheit, und also jede Einheit mache ich entweder Kreuzheben oder Kniebeugen. Ja. So klatscht schon gut rein, und für die Prep, da wird es nicht leichter. Da fehlen mir dann regenerative Kapazitäten, und die muss ich dann halt eben durch entsprechende Routinen, die mir dann bei der Regeneration wiederum auch helfen, einfach wieder reinholen. Und ich muss natürlich auch mental auch einfach so ein bisschen geprimed sein. Ne?
Ja, voll.
Also, und da hilft es dann auch so ein bisschen, ne? so ein bisschen den Film zu fahren, so diesen Lifestyle so ein bisschen zu leben, was ich meinte. Ne?
Ja. Habt ihr jetzt schon irgendwelche Anpassungen für das Training an sich jetzt vorgenommen im Hinblick jetzt auf die kommende Prep, oder lasst ihr das jetzt erstmal so wie jetzt zuvor eigentlich auch und passt es dann gegebenenfalls erst, wenn die Prep dann erstmal gestartet ist, dann eventuell noch an?
Wir haben jetzt noch nichts abgeändert. Ich gehe auch davon aus, dass wir das alles erstmal konstant halten werden. Ja. Ich bin mal gespannt, wann man da vielleicht auch was dran ändern muss. Spätestens, wenn ich dann nach Wien ziehe im März, dann will ich da auch auf jeden Fall in den Genuss von den ganzen Maschinen und so weiter kommen. Die sind ja einem jetzt das gesamte Jahr eigentlich so ein bisschen verwehrt geblieben. Ne? Wir hatten vielleicht so ein paar Monate, wo wir mal wieder im Gym trainieren konnten. Ne?
Ja.
Und ansonsten überwiegend eigentlich nur mit Kurz- und Langhantel. Du hast ja jetzt noch einen Kabelzug gehabt und so, aber ja, wenn wir dann, wenn ich dann nach Wien ziehe und ich dann auch die entsprechenden Trainingsmöglichkeiten dann wieder habe, dann wird sich sicherlich am Plan was ändern, und dann kann man halt auch wieder Übungen machen, die vielleicht muskulär einen ähnlichen Reiz setzen wie jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge.
Ja.
Aber einen auch vielleicht systemisch nicht so ermüden. Das heißt, auch die psychische Ermüdung fällt vielleicht nicht ganz so hoch aus. Eine Einsatzbeinpresse jetzt zum Beispiel setzt vermutlich einen ähnlich hohen Stimulus auf den Quadrizeps, aber ja, für das gesamte System ist es vielleicht ein bisschen weniger anspruchsvoll. Und ja, das wären natürlich dann auch so Änderungen, die sich dann auch an den jeweiligen Zustand dann eben auch anpassen können. Also ja, mal gucken, was das nächste Jahr halt so bringt. Also wenn die Gyms Anfang des Jahres wieder aufmachen würden, wäre schon geil.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch für beten, muss ich sagen, weil ja, ich sehe es ähnlich wie du. Also ich finde auch, die Einheiten sind auf jeden Fall mental richtig fordernd. Ich meine, ich habe es ja auch ähnlich wie du. Ich beuge ja auch dreimal die Woche und habe ja auch ja, zweimal die Woche eine Kreuzhebevariante drin. Am dritten Tag dann auch ein Hip Hinge, also einen einbeinigen Hip Thrust. Finde ich jetzt mental nicht ganz so fordernd wie jetzt zum Beispiel ein rumänisches Kreuzheben, aber dennoch immer noch. Ja. Es ist immer noch relativ belastend auf jeden Fall. Und vor allem muss ich auch sagen, die ganze Zeit in diesem, ja, diesem Home-Gym einfach alleine oder je nachdem, wenn man eben einen Trainingskumpel hat, wie jetzt du zum Beispiel, finde ich dann irgendwann doch auch ein bisschen belastend, einfach jeden Tag den gleichen Trott wieder in das Zimmer rein und dann eigentlich mehr oder weniger fast immer die gleichen Übungen ableisten zu müssen, weil du ja eigentlich kaum, ja, kaum groß Optionen hast, irgendwas anderes eben zu machen.
Ja, die Variation fehlt einem.
Ja, ja, definitiv. Also ich meine, da können wir uns jetzt relativ glücklich schätzen, dass wir jetzt halt eben noch den Kabelzug haben, weil man da hier und da definitiv schon noch ein paar ganz nice Übungen eben dann, ja, mit dem Kabelzug eben ersetzen kann. Also jetzt zum Beispiel ein Beinbeuger im Liegen mit dem Kabelzug ist zum Beispiel schon sehr nice, muss ich sagen. Ein Seitheben am Kabelzug ist auf jeden Fall auch Gold wert, muss ich sagen.
Definitiv.
Auch Bizeps Curls, auch Trizepsstrecken am Kabelzug einfach.
Ja, klar.
Wenn man das eben nicht dauerhaft mit Kurzhantel ausführen muss, ist das eigentlich schon eine ganz nice Sache auf jeden Fall, muss ich sagen.
Safe. Macht auch trainingstechnisch gesehen einfach auch mega viel Sinn, da auch verschiedene Variationen am Kabelzug mit einzubauen, einfach auch um unterschiedliche Positionen des Muskels eben auch zu beladen. So jetzt gerade beim Kurzhantel-Seitheben, ne, trainieren wir halt nur die, oder haben wir halt eigentlich nur die Möglichkeit, ne, die verkürzte Position zu trainieren. Und ne, wenn du am Kabelzug trainierst, hast du auch da auch ein bisschen mehr den Muskel in der gedehnten Position. Also das sind halt natürlich dann auch einfach wieder Trainingsimplikationen, die auch einfach Sinn machen, ne? Und die einem dann auch, ich sag mal, in der Theorie auch nochmal ein bisschen mehr Muskelaufbau vielleicht auch geben, weil du halt wirklich den Muskel dann eben auch ganzheitlich und auch in unterschiedlichen Bereichen eben auch wirklich trainieren, gut trainieren kannst dann auch. Ja?
Ja.
Freue ich mich wieder drauf, mal wieder schön am Kabelzug Sachen zu machen und Rudermaschinen und alles.
Ja, ja. Ich muss sagen, am meisten freue ich mich tatsächlich auf eine Beinpresse wieder.
Oh ja.
Muss ich sagen, eine Beinpresse, die vermisse ich schon ziemlich stark, muss ich sagen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon wieder richtig drauf.
Auf jeden Fall.
Ja.
Die wehleidigen Lifter hier.
Ja, eigentlich können wir uns schon glücklich schätzen, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, dass wir so trainieren können, wie wir jetzt halt aktuell trainieren können. Da haben es andere wahrscheinlich schon deutlich schwieriger, die jetzt meinetwegen nur Kurzhantel vielleicht haben, die man bis 20 Kilo beladen kann und ein Widerstandsband. Also ich meine, ist schon trotzdem möglich, da einen adäquaten Reiz zu setzen, aber halt deutlich schwerer und ich glaube auch deutlich
fordernder.
Ja, deutlich fordernder, allein mental auch, weil du da ja meistens auch eher so an die obere Grenze vom Wiederholungsbereich, die ich meistens hochtrainieren muss, um da eben einen adäquaten Reiz setzen zu können. Und das auf Dauer ist dann, ja, glaube ich, doch schon mental stark fordernd auf jeden Fall.
Absolut, absolut, ja.
Ja, dann, wir haben ja auch noch ein paar Fragen von den Zuhörern zugeschickt bekommen.
Yes.
Ja, würde ich sagen, können wir die vielleicht noch beantworten?
Auf jeden Fall, klar.
Dann, wo haben wir es denn? Würde ich eben mal gerade gucken, was wir hier so haben.
Genau, die Fragen wurden über das Google-Formular eingereicht. Da hatten wir ja bei der letzten Episode drauf verwiesen.
Genau.
Seht ihr auch wie immer in den Shownotes. Ich
muss das einmal rüberreichen.
Okay, dann lese ich die mal vor. Ja, wie gesagt, Google-Formular unten in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr uns einfach euren Input ein bisschen geben. Es müssen nicht unbedingt Fragen sein. Ihr könnt da reinschreiben, was ihr wollt. Wir werden das dann auf jeden Fall einfach vorlesen und dann ja, dazu Stellung beziehen oder was zu sagen. Sebastian G., ein Klient von mir, der schreibt, inwieweit könnte man die Range of Motion für mehr Gewicht reduzieren, beziehungsweise ab wann ist das Sicherstellen einer maximalen Range of Motion für den Zielmuskel anstatt höheres Gewicht zu verwenden eher kontraproduktiv? Ich denke vor allem an Langhantelrudern, wo gerne auch von vielen professionellen Athleten mit Schwung und tendenziell mehr Gewicht gearbeitet wird, anstatt mit voller Range of Motion und Kontrolle über das Gewicht. Hat alleine das Bewegung von schwerem Gewicht in gewissem Maß auch eine sinnvolle Trainingsimplikation? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht müssen wir das auch so ein bisschen aufstückeln, weil da ja auch viele Punkte angesprochen wurden. Vielleicht erstmal, um was erstmal zur Range of Motion generell zu sagen. Also inwieweit könnte man die Range of Motion für mehr Gewicht reduzieren, beziehungsweise ab wann ist das Sicherstellen einer maximalen Range of Motion für den Zielmuskel eher kontraproduktiv? Ja, man muss bei der Range of Motion, denke ich, auch so ein bisschen unterscheiden. Also Range of Motion für was? Range of Motion für eine Übung, Range of Motion für ein Gelenk, Range of Motion für einen Muskel. Ich denke mal, für Bodybuilding ist die Range of Motion eines Muskels, also vor allem die aktive Range of Motion, sehr, sehr entscheidend. Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Bankdrücken das Gewicht ablassen und wenn wir dann zum Beispiel extrem lange Arme haben, ab einem gewissen Punkt die Schulterblätter irgendwie nach hinten ziehen müssen, um halt tiefer zu gehen, dann ist das nicht mehr die Range of Motion der Brustmuskulatur, also zumindest nicht mehr die aktive Range of Motion. Und da muss man halt so ein bisschen eben auch differenzieren oder halt eben auch bei einer Kniebeuge, wenn du jetzt runtergehst und du hast jetzt im Kopf, okay, ich will eine größtmögliche Range of Motion bei der Kniebeuge erhalten, du aber dann ab einem gewissen Punkt mit der Wirbelsäule einrundest, um halt irgendwie noch tiefer zu kommen oder du die Hüfte extrem stark nach hinten schieben lässt oder du sogar einen Buttwink dann eventuell auch hast, wo der Gluteus dann ja praktisch so unter die Hüfte rutscht, dann ja, ist es keine Range of Motion, die wir für die maximale Stimulierung des Quadrizeps oder im Fall vom Bankdrücken für die Brust haben wollen. Also würde ich da erstmal grundsätzlich zwischen Range of Motion für eine Übung und Range of Motion für einen Zielmuskel irgendwo unterscheiden. Und wir wollen natürlich den Muskel über den maximalen Bewegungsradius trainieren, indem er halt auch empfänglich für eine entsprechende Spannung ist, die dann eben auf ihn wirkt. Und inwiefern, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, aber wann ist das Sicherstellen einer maximalen Range of Motion für den Zielmuskel anstatt höheres Gewicht zu verwenden eher kontraproduktiv? Ja, wie gesagt, wenn einfach nicht mehr in der aktiven Range of Motion des jeweiligen Muskels trainiert wird. Hat er noch das Beispiel genannt, Langhantelrudern. Da wird gerne von professionellen Athleten mit Schwung und tendenziell mehr Gewicht gearbeitet, anstatt mit voller Range of Motion und Kontrolle über das Gewicht. Ja, das ist ein ganz interessanter Sachverhalt, das mit dem Langhantelrudern. Da scheiden sich ja auch oft so ein bisschen die Meinungen zu, wie man das da handhaben sollte. Ich denke mal, beim Rudern muss man sich auch so ein bisschen das Widerstandsprofil in Relation zur Kraftkurve eben auch anschauen. Eine Ruderübung hat halt eben die Charakteristik, dass sie nach oben hin schwerer wird. Also am Anfang ist das Gewicht relativ leicht und je mehr du das Gewicht dann zu dir ziehst, desto schwerer wird dann eben auch der Widerstand. Dazu kommt dann halt eben auch, dass die Kraft, die der Muskel produzieren kann, eben auch im Laufe der Bewegung abnimmt. Also in der gedehnten Position kann der Muskel sehr, sehr viel Spannung erzeugen. Und je mehr der Muskel verkürzt, desto weniger wird das. Also beim Ruderübungen, also generell beim Langhantelrudern zum Beispiel auch, da hätten wir dann einmal das Problem, okay, der Widerstand, der steigt an und die Kraft, die fällt im Laufe der Bewegung ab. Also das ist nicht ganz optimal, würde ich jetzt nicht sagen, weil ich will damit jetzt nicht sagen, dass Langhantelrudern keine gute Übung ist. Das ist eine Übung, die ich oft mache, die ich auch oft programme. Man muss halt eben auch so ein bisschen ganzheitlich betrachten. Die verkürzte Position, die wird halt nicht ganz so gut, kann halt nicht ganz so gut trainiert werden. Das ist halt einfach so ein bisschen die Sache. Und wenn man da eventuell mit Schwung arbeitet, indem man oder mit Momentum arbeitet, indem man das Gewicht zu, also in einem gewissen Punkt der Bewegung stärker beschleunigt, dann muss man halt im späteren Punkt weniger Kraft aufbringen, um ja, Weg gut zu machen. Also wenn du am Anfang der Bewegung, sag ich mal, ein bisschen mehr mit Schwung, vielleicht auch aus dem Hüftgelenk oder so arbeitest, dann muss der Muskel am Ende der Bewegung nicht mehr so viel Kraft eben aufbringen, um die Wiederholung zu beenden. Und das kann je nachdem eine sinnvolle Implikation sein. Ich tue mir da ein bisschen schwer, das jetzt zu pauschalisieren und zu sagen, okay, das eine ist gut oder das eine ist schlecht. Wenn man halt ein bisschen mehr die verkürzte Position trainieren will, ja, könnte man ein bisschen mit Schwung arbeiten. Ich finde es aber auch wichtig, dass man halt erstmal lernt, ja, wie du halt eben auch geschrieben hast, Sebastian, über eine, wie gesagt, Follow Range of Motion zu trainieren für den Muskel, eben auch das Gewicht erstmal zu kontrollieren, bevor man dann mit Momentum oder anders, ja, oder dergleichen irgendwo anfängt zu arbeiten.
Ja, genau, er hat ja auch noch gesagt gehabt, also quasi, ob man jetzt quasi das Gewicht, was man dann mehr bewegt, quasi in Relation zu der Kontrolle, die man dann in dem Moment halt quasi abgibt, stellt sich mir halt auch die Frage, wofür willst du dann jetzt quasi mehr Gewicht bewegen? Mhm. Klar, um einen höheren Stimulus zu setzen, aber die Frage ist halt, ob du den gleichen Stimulus, den du mit einem höheren Gewicht erreichst, mit aber vielleicht schlechterer Technik, weniger Kontrolle, nicht auch erreichen könntest, wenn du das Gewicht beispielsweise ja eben niedriger hältst und dafür dann eben ja mit mehr Kontrolle, vielleicht mit mehr Kontrolle in der Exzentrik zum Beispiel, einfach arbeitest, ob du dann nicht eventuell sogar den gleichen Stimulus für rausbekommst, aber im Endeffekt auch insgesamt sogar weniger Gewicht bewegen musst ja auch schon. Ja. Weil ich meine, es ist natürlich auch extrem fordernd, ob du jetzt beispielsweise ein Langhantelrudern mit 150 Kilo machst und dann eben unten raus vielleicht ein bisschen mehr schwingst oder ob du das Ganze vielleicht mit meinetwegen 80 Kilogramm eben machst, dafür schön kontrolliert arbeitest und eventuell dann sogar den gleichen Stimulus eben rausbekommst, ist dann wieder die Frage, ob man oder wofür man das Ganze dann jetzt eben auch wieder machen möchte.
Absolut, extrem guter Punkt. Ja, ich sage mal, mehr Gewicht bringt dir halt nur in der Theorie, sage ich mal, mehr Stimulus. In der Praxis sieht das halt ganz oft eben auch anders aus, ne? Also ich würde grundsätzlich die Technik nicht abändern wollen, um mehr Gewicht zu bewegen, vorausgesetzt, die Technik ist halt gut, ne? Ja. Also wenn du schon eine gute Technik hast, dann mach keine schlechtere Technik. Ist natürlich auch hier wieder so die Frage, okay, wie definiert man jetzt Technik und so weiter. Grundsätzlich korreliert halt das Arbeitsgewicht nicht immer mit dem Stimulus, bis zu einem gewissen Punkt vielleicht. Und dann ab einem gewissen Punkt merkst du halt auch wieder, dass der Stimulus für die Zielmuskulatur vielleicht auch wieder absinkt. Ja, ich halt auch, oder habe ich früher zum Beispiel auch stark gemerkt bei einem Romanian Deadlift oder so, wenn man halt da wirklich sehr schnell vielleicht auch das Gewicht erhöht hat, dass man ab einem gewissen Punkt halt einfach nicht mehr das entsprechende Gefühl im Beinbeuger hatte. Ich habe dann auch, weiß nicht, teilweise mit weniger Gewicht einfach mehr Muskelschäden erzeugt bekommen. Und wenn ich dann das Gewicht erhöht habe, habe ich halt einfach gar nichts gemerkt. Es war einfach nur schwer und anstrengend. Ja. Also ja, der Trainingsstress für die Zielmuskulatur, der korreliert nicht immer unbedingt mit dem Trainingsgewicht. Deswegen würde ich, erstmal eine größtmögliche Range of Motion für den Zielmuskel, eine entsprechende Kontrolle, eine kontrollierte Exzentrik, halt eben auch ein ganz wichtiger Punkt, wirklich erstmal an oberste Stelle stellen und mir dann danach vielleicht das Trainingsgewicht eben anschauen, beziehungsweise dann auch darüber nachdenken, hier und da ein bisschen mit Momentum eventuell zu arbeiten, wenn es halt eben das Ziel ist, dann eben auch den Muskel vielleicht in einer gewissen Position mehr zu trainieren. Aber das hat halt für wahrscheinlich die meisten relativ wenig Vorteil. Also es ist jetzt nichts, was ich pauschal als Empfehlung rausgeben würde. Aber in manchen Situationen kann es eventuell sinnvoll sein.
Genau, der letzte Teil der Frage war doch auch, in welchen Fällen man das quasi als sinnvoll erachten könnte, oder?
letzte Teil war, hat alleine das Bewegen von schweren Gewichten in gewissem Maße auch eine sinnvolle Trainingsimplikation.
Wenn wir jetzt beispielsweise mal bei dem Beispiel vom Langhantelrudern bleiben oder generell vom Bend over Row eben, finde ich teilweise schon, dass du eventuell, wenn du da mehr Gewicht bewegen kannst, auch teilweise einen Übertrag auf andere Übungen zum Beispiel haben kannst.
Guter Punkt.
Genau, also wenn du dir jetzt zum Beispiel den Bend over Row anschaust und dann eben einen Romanian Deadlift. Wenn du jetzt beim Langhantelrudern eben relativ viel Gewicht bewegen kannst und das eben dann in einer relativ statischen Position quasi halten kannst und das Gewicht in der Position dann eben auch ablassen kannst und wieder zu dir hinziehen kannst. Wenn du da relativ viel Gewicht bewegen kannst, denke ich schon, dass du da auch einen gewissen Übertrag auf den Romanian Deadlift eben haben kannst, weil du das Gewicht da ja eben nicht dauerhaft in dieser Position halten musst, also nicht in dieser Position verweilen musst. Du bist ja im Prinzip nur kurz in dieser Position und richtest dich danach im Prinzip ja auch wieder auf. Und da würde ich schon sagen, dass das eventuell doch auch schon Vorteile bringen kann, wenn du in dieser Übung eventuell auch stärker bist.
Auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Ich denke, das sind vor allem die Muskelgruppen, die in der jeweiligen Übung isometrisch trainiert werden. Ja. Also zum Beispiel ein Rückenstrecker oder so. Wenn du dich halt einfach mit 100, sagen wir 150 Kilo lang hat, der Ruder einfach vorbeugen kannst und diese Position über die Bewegung hältst, dann kriegt der Rückenstrecker natürlich auch dementsprechend mehr Last ab. Ob jetzt die Muskelgruppen, die halt eben von der dynamischen, von einer Kontraktion halt eben leben, ob die jetzt mehr Stress erfahren, ist halt dann wieder die Frage, aber auch alleine, sag ich mal, deine Unterarme oder so, das Gewicht halt eben halten und so, vielleicht auch die passiven Strukturen, Bindegewebe und sowas, auch adaptiert ja auch, und wenn du da halt wirklich mit so hohen Lasten eben auch trainierst und diese halt eben dann auch auf die jeweiligen Strukturen wirken, dann finden da sicherlich eben auch Adaptionen statt. Na, ist halt jetzt die Frage, ob du jetzt halt Langhantelrudern halt machen willst, um halt deinen unteren Rücken isometrisch zu trainieren oder deinen Unterarm zu kräftigen.
Ja, ist wieder dahingestellt dann.
Aber gut, wer da halt mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen will, der hat da eventuell dann auch dadurch potenzielle Vorteile. Aber gut, ne, wenn wir jetzt, sag ich mal, rein vom Trainingsziel Hypertrophie ausgehen, dann sollte man sich schon irgendwo vor Augen halten, okay, was ist jetzt der Sinn und Zweck dieser Übung? Was will ich hier primär trainieren und dann auch dementsprechend die Übung so auslegen, dass dann auch das jeweilige Gewebe dann eben auch dynamisch auch möglichst halt eben auch trainiert wird, würde ich sagen.
Ja,
geil. Aber coole Frage. Also gute Punkte, die Sebastian auch angesprochen hat. Können wir noch eine Frage mit reinnehmen von Luca? Er schreibt erstmal Feedback, geiler Podcast, gönnt mir jede Folge.
Bester Mann,
Luca, geiler Typ. Habt ihr Tipps für bessere Quad-Aktivierung beim Bulgarian Split Squat?
Also ich muss ja sagen, ich kann die Übung persönlich jetzt im zweiten Lockdown mental nicht mehr ausführen. Es geht nicht. Ich habe die im ersten Lockdown bis zum Erbrechen wirklich ausgeführt und ich habe wirklich mentale Schäden davon getragen, muss ich sagen. Also ich möchte die Übung einfach nicht mehr ausführen. Ich finde, es ist eine sehr gute Übung auf jeden Fall, um den Quad auf jeden Fall gut zu stimulieren. Welche Tipps hätte ich parat? Ich würde empfehlen, sich auf jeden Fall eventuell, wenn man die Kurzhantel nur mit einer Hand eben festhält, sich mit der anderen Hand irgendwo dran festzuhalten, ob es jetzt an der Stange ist oder generell einfach für mehr Stabilität, dass das dich einfach nicht in der Bewegung behindert. Wenn du nämlich eventuell die Kurzhantel nur in einer Hand hältst und die andere Hand einfach nur beispielsweise neben dir hängen hast und kommst dann in Schwanken, sabotiert dich das eben selber in der Übung. Dass du dich da einfach irgendwo festhältst, um einfach ein bisschen mehr Stabilität zu erzeugen. Und dass du dich dann vielleicht auch wirklich versuchst, nur auf den Zielmuskel wirklich versuchst zu konzentrieren, das Knie möglichst weit nach vorne rauszuschieben, wirklich dich darauf konzentrieren, wirklich aus dem Quad eben rauszudrücken. Wären so.
Ja, ich denke, du hast schon sehr, sehr gute Punkte genannt. Also Stabilisation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich persönlich finde es da auch sehr, sehr wichtig, eben sich festzuhalten, wenn man halt die Kurzhantel mit dem entsprechenden Gewicht, also wenn man eine Kurzhantel ausreichend Gewicht beladen kann. So, ich kann zum Beispiel auch bis, glaube ich, 50 Kilo irgendwie auf die Kurzhantel draufpacken. So. Und das ist schon Gold wert jetzt bei den Splitsquats, weil man dann auch einfach nicht in diesen hohen Wiederholungsbereichen eben auch arbeiten muss. Ich glaube, das ist halt eben auch einfach enorm ekelhaft, weil die Übung natürlich auch kardiovaskulär und auch ja einfach stabilitätsmäßig sehr, sehr hohe Anforderungen stellt. Und wenn du dann halt einfach wirklich viel Widerstand hast, dann dementsprechend nicht so viele Wiederholungen machen musst, ist es, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Vorteil. Also ja, auf jeden Fall festhalten. Am besten auch irgendwo vorne. Also ich mache es zum Beispiel immer so, dass ich mache sie zum Beispiel immer nach den Kniebeugen. Das heißt, ich habe meine Stange noch im Rack drin hängen, stelle dann einfach nur die Bank vors Rack und halte mich dann einfach mit einer Hand immer fest und halte dann in der anderen Hand die Kurzhantel. Mhm. Und ja, das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung. Also halte dich gut fest. Und ja, was du auch noch gesagt hast, ne, schön die. Wir wollen halt auch dann hier, also wenn es jetzt wirklich um bessere Quad-Aktivierung geht bei der Übung, dann auch natürlich einen entsprechenden Knievorschub haben, so dass der Quadrizeps eben auch möglichst gedehnt wird. Bedeutet auch hier Gewichtheberschuhe anziehen mit einer Fersenerhöhung oder eventuell mit einer Gewichtsscheibe unter den Fersen arbeiten. Kannst du halt tendenziell den Stimulus ein bisschen mehr auf den Quad ein bisschen weg, vielleicht auch von den Hamstrings und von den Glutes eben auch schieben. Perfekt. Zweite Frage von Luca. Kann man Schulterdrücken einfach durch mehr Seithebevolumen ersetzen, wenn Ersteres eher schmerzt und Side Deads priorisiert werden sollen? Ja, auf jeden Fall. Wenn du schon sagst, okay, es sind die seitlichen Fasern, die du priorisieren willst, dann gibt dir ein Schulterdrücken relativ wenig dafür. Trainiert auch ein bisschen die seitlichen Fasern, aber vermehrt halt einfach hier die vorderen Fasern. Das heißt, das wäre absolut sinnvoll, vor allen Dingen, wenn du Schmerzen beim Schulterdrücken hast. Gut, dann würde ich da jetzt nicht direkt hingehen und die Übung rausschmeißen, sondern mir vielleicht auch erstmal deine Technik angucken. Was ich halt ganz oft beim Schulterdrücken sehe, ist, dass die Ellenbogen halt extrem stark abgespreizt werden. Und ja, ist dazu eben auch, es ist dann auch oft einfach mehr so ein extrem steiles Schrägbankdrücken eben auch wird. Mhm. Und wenn du hier einfach mit ein bisschen mehr Schulterflexion eben auch arbeitest, also den Ellenbogen ein bisschen mehr vor den Körper nimmst, trifft man da auch meistens mal ein bisschen besser die Schulter und hat auch einfach einen geringeren Hebelwinkel, der dann eben auch auf die Rotatorenmanschette wirkt. Also wenn du hier den Ellenbogen ein bisschen mehr vor den Körper nimmst, dann sollte die Übung auch ein bisschen smoother vielleicht ablaufen. Das nur mal so als kleiner Tipp, aber prinzipiell, wenn du mehr Side-Deads willst, dann mach mehr Seitheben und ganz klar.
Ja, genau. Kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ja, auf jeden Fall.
Perfekt. Jo, ich glaube, dann hätten wir das hier mit den Fragen soweit.
Ja, ich denke auch.
Hast du noch was, worüber wir quatschen wollen?
Nö, ich denke mal. Ja, ich denke schon, oder?
Ja, ich glaube, ab dem neuen Jahr geht es dann langsam los so mit der Prep. Mhm. Jetzt noch so die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt sind die letzten 3 Tage noch.
Ja, genau.
Auf ganz entspannte Basis. Und dann geht es im neuen Jahr rund. Dann stehen mir 20 Diätwochen ungefähr bevor. Mhm. Es ist tendenziell wenig Zeit, würde ich fast schon sagen. Es ist relativ wenig Zeit. Ich bin aber doch recht zuversichtlich, dass das alles gut klappen wird. Wie schon gesagt, es muss halt alles stimmen von vorne bis hinten. So, diese 20 Wochen, die werden auch extrem fordernd für mich sicherlich sein. Ich werde mich da auch gut reinhängen. Aber ich sage mal, das gesamte letzte Jahr, gut, ich habe jetzt über das Jahr doch sehr, sehr viel diätet. Mhm. Aber relativ entspannt diätet. Ja. Also ich war jetzt nie groß unter 2500 Kalorien. Das ist jetzt jetzt für mich vielleicht so ein 700-800er Defizit oder so gewesen. Es waren jetzt nie extrem harte Diätphasen dabei. Also ich habe das alles eigentlich ganz gut weggesteckt. So klar, so am Ende von meiner letzten Diät, so habe ich dann schon gemerkt, okay, Shepard, oder man merkt es so ein bisschen, aber überwiegend war das Jahr doch sehr, sehr produktiv und geschmeidig. Ich muss sagen, so im Training habe ich mich gut zerlegt. Ich glaube, das hat aber auch dann auch dazu geführt, dass ich mich auch dementsprechend entwickelt habe, obwohl ich halt so viel Zeit im Defizit verbracht habe.
Ja.
Habe gestern ein Transformationsbild hochgeladen. Ich finde das schon krass, so wie sich die Form wirklich verändert hat.
Ja,
klar, zum einen habe ich auch Fett verloren. Das macht natürlich extrem viel für den Look aus, aber ja. Gleichzeitig habe ich auch definitiv gut an Muskulatur aufgebaut. Also es war ein sehr, sehr produktives Jahr. Ich habe mich auch wirklich reingehängt, aber es geht noch was. Also ich so, es sind jetzt noch dann für mich jetzt sechs Monate oder fünf Monate ungefähr, wenn man jetzt die gesamte Wettkampfsaison damit einbezieht. Und ja, ich sag mal, das Pensum, was ich jetzt bis hierhin gefahren habe, das halte ich bis dahin auf jeden Fall auch noch so weit durch. Ja. Ich glaube, danach werde ich dann vielleicht auch phasenweise nochmal ein bisschen zurücktreten. Ich werde mir dann auf jeden Fall auch bei Gelegenheit vielleicht nochmal so eine Maintenance-Phase gönnen. Ich glaube, das habe ich irgendwie Anfang 2019 das letzte Mal gemacht, dass ich mal wirklich mal so vier Wochen mal wirklich entspannter trainiert habe, mal wirklich nur so nach Lust und Laune, ne, nicht jeden Tag Kniebeugen oder Kreuzheben, sondern mal einfach nur mal das gemacht habe, wo ich halt wirklich drauf Lust hatte. Ne?
Ja.
Und ich glaube, so eine Phase werde ich dann auch nach der Prep nochmal einbauen. Aber bis dahin, wird nochmal voll durchgezogen. Freue mich drauf, wird extrem krank.
Ja, wird richtig nice, bin ich mir sicher. Ja. Vor allen Dingen auch die Ausgangslage ist 1A jetzt für die Prep. Ja. Deswegen denke ich schon, dass 20 Wochen auf jeden Fall ausreichend sind. Hm. Ja, und ich bin gespannt auf das Paket. Wird auf jeden Fall ziemlich nice, ich mir sicher.
Top. Dann lass uns noch hier ein bisschen diese wunderbaren Produkte hier anpreisen von ESN natürlich. Der Podcast arbeitet oder hat ja auch eine Kooperation mit ESN. Ihr könnt nach wie vor mit dem Code HC20 20% auf so gut wie alle ESN-Produkte sparen. Die Designer-Bar ist leider ausgeschlossen, der Flexpresso, der Immune Protect Stack, so ein paar Kleinigkeiten. Aber ansonsten 20% auf alle Produkte von ESN. Der Code gilt durchgängig. Klar, gibt auch immer hier und da so ein paar Rabattaktionen, wo es dann mal vielleicht ein paar Prozent mehr gibt. Aber falls die mal nicht da sein sollten, dann könnt ihr auf jeden Fall den Podcast damit auch so ein bisschen unterstützen. Sehr, sehr geil. Ja, wir haben hier ein bisschen Whey stehen. Designer Whey und das IsoClear. Benutzt du beides?
Ja, definitiv. Ja, IsoClear immer im Training und Designer Whey. Ja, standardmäßig eigentlich im Porridge immer so zum Frühstück.
Ja, Mann. Ja, genau. Habe ich mir auch eben noch gemacht, als ich zu dir gefahren bin. Schmeckt immer gut. Viel Cinnamon Cereal. Ja. Richtig gut gepasst in die Weihnachtszeit.
Ja.
Ich habe für die weihnachtlichen Vibes immer in mein Porridge noch ein bisschen Spekulatius reingepackt.
Habe ich auch noch in der Küche stehen. Muss.
Wenn man schon keinen Tannenbaum hat, dann
stimmt,
dann wenigstens ein bisschen Spekulatius.
Ja,
ne?
Genau.
Und IsoClear, das ist so ähnlich wie das Fruity Whey, das werden vielleicht auch der ein oder andere kennen. Es hat einfach so eine Saftkonsistenz, kann man halt richtig gut trinken, geht halt sehr leicht runter. So. Manchmal so nach einem Whey-Shake, so, da merkt man, okay, da liegt vielleicht ein bisschen mehr im Magen, aber das IsoClear ist halt echt wie so ein Saft.
Ja.
Trinkst du und dann hast du die Proteins am Start, also Intra-Workout oder auch Pre-Workout-mäßig, finde ich mega geil.
Ja, richtig gut.
Top. Und ansonsten hier noch ein Pump-Booster, den Talk können wir uns gleich geben vor dem Training.
Ja, würde ich auch sagen.
Wunderbar. Ja, ansonsten noch ein kurzer Plug. Online-Coaching biete ich ja auch an für das neue Jahr. Da sind noch ein paar Plätze frei. Also ja, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr mich gerne über meine Website oder über Instagram kontaktieren. Unten auch alles in den Shownotes soweit verlinkt. Ja, und ansonsten wünsche ich euch wir wünschen euch ein erfolgreiches Jahr 2021. Die Episode kommt ja dann am 2. oder am 3. glaube ich, online. Ja, macht das Beste draus. Hoffen wir mal, dass 2021 ein bisschen runder läuft.
Ja. Hoffen wir es mal. Wenn du schon Werbung machst, dann kann ich mich ja eigentlich auch kurz anschließen.
Hau rein.
Bei mir sieht es auch ähnlich aus. Ich biete auch Online-Coaching an. Genau, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch einfach gerne bei mir auf der Internetseite vorbeischauen oder auch einfach auf Instagram vorbeischauen. Da ist die Seite auch unten in der Description verlinkt. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr mich da einfach kontaktieren und dann eure Anfragen einfach gerne raushauen.